Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Keberlova zu den aktuellen Nachrichten. Für die Tschechische Republik ist laut Außenminister Cyril Svoboda das Entstehen einer selbstständigen Verteidigungspolitik der Europäischen Union nicht akzeptabel. Svoboda sagte heute im Rahmen der Parlamentarischen Versammlung der NATO in Prag, dass die EU ihre gemeinsame Verteidigungspolitik zwar stärken müsse, dies aber in enger Zusammenarbeit mit den USA und der NATO. Weiter sagte Svoboda am Montag über den ehemaligen tschechischen Außenminister Jan Kavan, dass dieser dem Lande geschadet hätte. Der derzeitige Vorsitzende der UNO-Vollversammlung, Kavan, hätte als Außenminister eine Erklärung unterschrieben, dass er 400 geheime Schriften habe skatieren lassen. Von diesen wurde jetzt aber ein Großteil gefunden. Svoboda hat der tschechischen UNO-Botschaft verboten, Kavan geheime Informationen zu übermitteln. Vor den Delegierten der Nordatlantischen Versammlung, die seit Sonntag in Prag tagt, tritt heute NATO-Generalsekretär George Robertson auf. Vorgesehen ist auch ein Treffen Robertsons mit tschechischen Spitzenpolitikern, darunter mit Premier Wladimír Špidla, Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík und Präsident Václav Klaus. Das NATO-Gremium mit über 260 Vertretern aus 19 Mitgliedsländern befasste sich bereits unter anderem mit den Auswirkungen der Krise, die in der Allianz durch die amerikanisch-britische Invasion im Irak ausgelöst wurde. Zum Auftakt der Tagung in Prag war auch der NATO-Russland-Rat zusammengekommen. Heute Nachmittag wird vom Prager Flughafen Rosinje aus ein Flugzeug mit humanitärer Hilfe für Erdbebenopfer nach Algerien fliegen. An Bord derselben Maschine kehrt ein Rettungsteam nach Prag zurück, das seit vergangenem Donnerstag bei der Suche nach verschütteten Personen in der betroffenen Region geholfen hat. In Prag beginnt am Montag der 10. Kongress der Europäischen Gewerkschaftskonföderation, die 60 Millionen Mitglieder aus 34 Ländern vereint. Bis Donnerstag diese Woche werden sich 800 Delegierte über das Sozialmodell der Europäischen Union wie auch über die Stärkung der Rolle der EU austauschen. Die Tatsache, dass der Kongress zum ersten Mal außerhalb der EU stattfindet, wird allgemein als historische Entscheidung bezeichnet, die unter anderem den Erweiterungsprozess der Union untermauern soll. Neben den Delegierten nehmen an der Veranstaltung auch ranghohe Vertreter der Europäischen Kommission, des Europaparlaments, des Europarates und andere europäische Institutionen teil. Am Montagnachmittag wird in Prag das Weltfestival der Roma eröffnet. Neben zahlreichen Konzerten verschiedener Musikgruppen aus Europa, Afrika und Asien entstehen auch Fachseminare auf dem Programm, die sich unter anderem mit der Geschichte der Roma befassen. Soweit die Nachrichten. Durch die weitere Sendung führt sie jetzt Jitka Mládková.
Tagesecho.
Wie Sie, liebe Freunde, bereits unseren Nachrichten entnehmen konnten, ist Prag dieser Tage zum Treffpunkt von NATO-Parlamentariern und von europäischen Gewerkschaftern geworden. Aus aller Herren Länder sind zudem Musikensembles der Roma in die Moldau-Metropole gekommen. Über den Verlauf aller drei Veranstaltungen wollen wir Sie im Laufe dieser Woche informieren. Heute zunächst der erste Beitrag, in dem wir über die bisherigen Verhandlungen des parlamentarischen NATO-Gremiums informieren. Slowakische Roma suchen zunehmend ihr Domizil in Tschechien, was tschechischen Politikern Kopfzerbrechen bereitet. Das sind zwei Hauptthemen im Tagesecho und außerdem. Ich will euch etwas über die Drogen sagen. Mit diesen Worten beginnt eine Anti-Drogen-Werbung, die dieser Tage im Rahmen einer landesweit gestarteten Kampagne in etwa 90% der tschechischen Kinohäuser vor jedem Spielfilm gezeigt wird. Seit Sonntag tagt in Prag das Plenum der Nordatlantischen Versammlung, um sich mit der aktuellen Lage im Irak und mit den Problemen, die die Irak-Krise innerhalb der NATO hervorgerufen hat, auseinanderzusetzen. Lothar Martin hat die wichtigsten Gesichtspunkte des ersten Konferenztages zusammengefasst.
Der Irak-Krieg habe die NATO als Institution nicht betroffen, sie aber in eine politische Krise gebracht. Mit diesen Worten skizzierte der hochrangige französische NATO-Parlamentarier Pierre Lelouch am Sonntag die infolge der amerikanisch-britischen Invasion im Irak entstandene Situation im größten Militärbündnis unseres Planeten. Er sei zwar davon überzeugt, so Lelouch, dass die Allianz in der Lage sei, diese Krise zu überwinden. Sie müsse aber über ihre weitere Handlungsfähigkeit nachdenken. Die NATO stehe vor großen Herausforderungen, unterstrich der Franzose. Eine Verbindung des gestürzten Regimes in Bagdad zum internationalen Terrorismus sowie den Fund von Massenvernichtungswaffen im Irak schließt Lelouch nicht aus. Doch wie der Vizevorsitzende der Nordatlantischen Versammlung bekräftigten auch weitere NATO-Parlamentarier, dass solche Vermutungen, die letztlich auch als Kriegsgrund herhielten, nicht weiterhelfen, wenn sie nicht belegt werden könnten. Daher forderten die Mitglieder des Verteidigungsausschusses der Parlamentarischen Versammlung der NATO, der Amerikaner John Chimkus und der Spanier Alejandro Munoz Alonso, in ihren Diskussionsbeiträgen zum Kampf gegen den Terrorismus unter anderem, dass die Allianz ihre Mittel zur Aufdeckung terroristischer Absichten und zum Aufspüren von Massenvernichtungswaffen erheblich verbessern müsse. Der britische Experte Timothy Garden vom Zentrum für Verteidigungsstudien am Londoner King's College wiederum betrieb in seiner Abhandlung eine erste Analyse zum Irakkrieg. Darin verwies er, dass die Vereinigten Staaten für ihren Feldzug im Irak zu wenig dienliche Militärverbündete gehabt hätten. Auch wenn US-Präsident George Bush verkündet habe, dass der Koalition der Willigen mehr als 40 Staaten angehören, in der Praxis hätten die USA kaum nützliche Unterstützung gefunden, fand Garden. Eine viel größere Bedeutung als bisher wurde daher der medialen Strategie im Krieg beigemessen, meinte Garden. Einer der Aspekte dieser Strategie waren zum Beispiel die Bemühungen, die irakischen Soldaten davon zu überzeugen, dass ein Widerstand gegenüber dem technisch klar überlegenen Gegner zwecklos sei. Gleichzeitig war man ganz offensichtlich bestrebt, der kritischen öffentlichen Meinung mit den Argumenten entgegenzutreten, dass der militärische Feldzug nur wenige Opfer und so gering als mögliche Schäden an der Infrastruktur mit sich bringe. Laut Garten wird es lange dauern, bis man die genaue Anzahl der Opfer, die der Irakkrieg gefordert hat, bekannt geben kann. Schätzungen zufolge belaufen sie sich im Fall der irakischen Zivilbevölkerung derzeit zwischen 3.760 und 4.795 Menschen. Im Fall der toten irakischen Soldaten gäbe es keine verlässlichen Schätzungen und es scheint so, dass auch niemand an einer Feststellung dieser Zahl interessiert sei, hieß es in dem von Timothy Garden in Prag vorgetragenen Bericht.
Die wachsende Emigration slowakischer Roma nach Tschechien ist wieder einmal zum Politikum geworden. Am Freitag berieten über das Problem die Regierungschefs beider Länder, Wladimir Spidler und Mikuláš Zurinda, bei ihrem Treffen in Prag. Inoffiziellen Angaben zufolge beträgt die Zahl ursprünglich aus der Slowakei stammender Roma hierzulande inzwischen um die 20.000. Silla Schultheis berichtet.
Er sei überzeugt davon, dass es sich um eine soziale Immigration handele und sage hiermit ganz offen, dass die slowakischen Roma in Tschechien nicht willkommen seien. Mit dieser Botschaft trat Petr Nečas, Vizevorsitzender der Oppositionellen Demokratischen Bürgerpartei ODS, in der sonntäglichen Politdebatte des privaten Fernsehsenders Prima auf. Dementsprechend, so Nečas weiter, hätten slowakische Roma auch keinerlei Sozialleistungen vom tschechischen Staat zu erwarten. Alarmiert fühlte sich von diesen Äußerungen der Vizevorsitzende der Roma-Bürgerinitiative ROI, Martin Polak, und erwägt nun ein gemeinsames Vorgehen mit seinen slowakischen Kollegen. Man werde möglicherweise ein Treffen mit den Vertretern der Roma-Bürgerinitiative in der Slowakei organisieren, um zu überlegen, ob und wie man die entstandene Situation lösen könne, so Polak. Der tschechische Minister für Arbeit und Soziales, Zdeněk Škromach, sieht die Hauptursache für die zunehmende Migration slowakischer Roma nach Tschechien in der Sozialpolitik der slowakischen Regierung. Roma in der Slowakei lebten vielfach in Siedlungen ohne Kanalisation, Elektrizität und Gesundheitsversorgung. Nach Meinung von Škromach könnte durch entsprechende Veränderungen in der slowakischen Gesetzgebung relativ schnell eine Rückkehr der nach Tschechien auswandernden Roma in die Slowakei erreicht werden. Man verhandele deshalb jetzt mit der slowakischen Seite, so Škromach, damit sie Maßnahmen treffe, die ihre Bürger dazu veranlassen, zu Hause zu bleiben und damit diese Angelegenheiten direkt vor Ort geregelt werden. Denn besonders nach dem Beitritt zur Europäischen Union werde es nicht mehr möglich sein, um Asyl zu bitten. Über die Roma-Problematik tauschten sich am Freitag auch die Regierungschefs beider Länder, Wladimir Spidler und Mikuláš Zurinda, aus. Beide Politiker einigten sich darauf, dass die zuletzt stark zugenommene Ausreise von slowakischen Roma nach Tschechien und in andere europäische Staaten von einer neuen bilateralen Arbeitsgruppe analysiert werden soll. Zwar seien die slowakischen Roma, die in Tschechien Asyl beantragten, im bilateralen Verhältnis nicht dramatisch, aber doch ein gewisses Problem, räumten die Ministerpräsidenten ein.
Drogenkonsum, Drogensucht, ein Problem, das mit der Öffnung der Grenzen vor 13 Jahren auch in die damalige Tschechoslowakei Einzug hielt und im Laufe der Zeit an Dimension gewann. Recht beunruhigend ist die Situation bei den Jugendlichen, zu deren Lifestyle der Drogenkonsum schon seit Jahren gehört, Tendenz steigend. Wie dem jüngsten Jahresbericht des Staatlichen Zentrums für Monitoring von Drogensucht zu entnehmen ist, liegt Tschechien in diesem Bereich an der Spitze der 10 EU-Kandidatenländer. Gerade den Jugendlichen, doch im Prinzip der ganzen tschechischen Öffentlichkeit, gilt eine ungewöhnlich breit angelegte mediale Antidrogenkampagne, die in dieser Woche begonnen hat.
Chtěl bych vám říct něco o drogách.
Chtěla bych vám říct něco o drogách.
Ich will euch etwas über Drogen sagen, sagen in einem Filmclip drei Personen, genauer ihrer inneren Stimme. Doch für alle drei gibt es ein Aber, warum sie das nicht tun. Ein junger Mann schafft es nicht mehr, er liegt schon tot auf dem Fußboden einer Toilette, eine Prostituierte wird gerade von einem Kunden zur Arbeit genötigt und hinter dem Dritten schließen sich in dem Moment die Gefängnistore. Erst in ein paar Jahren, sagt er. In etwa 90% aller tschechischen Kinohäuser wird dieser eine knappe Minute lange Clip vor jedem Spielfilm 2 Monate lang laufen. Außerdem wird er auch im Fernsehen gezeigt. Dieselben Bilder sollen aber auch in Tageszeitungen bzw. auf Plakaten zu sehen und auf 30.000 Postkarten zu kaufen sein. Jan Pfafflig, Geschäftsführer der Agentur Maschina, die diese Drogenabschreckungskampagne entwickelt hat, bestreitet kategorisch, dass man hiermit auf eine Art Schocktherapie gesetzt hat. Es ging uns keineswegs um eine Schocktherapie. Wir wollten eher Emotionen wecken, sagt Pfafflig. Seiner Meinung nach nehmen die Menschen das Drogenproblem als etwas wahr, was sie gar nichts angeht. Jeder, der Drogen nimmt, gilt bereits als ein schmutziger Junkie, sagt Pfafflig und erläutert, dass man mit der Kampagne die Öffentlichkeit davon überzeugen will, dass es tatsächlich jedem passieren kann, meinem Sohn, meinem Freund, kurzum jedermann aus meinem Umfeld. Der Erlös der Kampagne der erst vor kurzem gegründeten Agentur Maschina, die eine ganze Reihe von Firmen und Institutionen, man höre und staune, ohne Honoraranspruch für das Projekt an Land gezogen hat, soll auf das Konto der Präventionsprogramme der gemeinnützigen Gesellschaft Drop-In gehen, die sich seit 1991 außer im Präventionsbereich auch in verschiedenen Hilfsprojekten für Drogensüchtige engagiert. Ihr Leiter, Dr. Jussi Pressel, hat die Initiative der erwähnten Agentur sehr begrüßt. Über die staatliche Drogenpolitik hingegen äußert er sich sehr kritisch. Nachdem seiner Meinung nach noch Mitte der 90er Jahre Interesse und Sorge von Seiten des Staates zu verzeichnen gewesen seien, tue dieser jetzt immer weniger. Das ist so ein totales Desinteresse, wie ich es seit Jahren nicht erlebt habe, sagte Pressel kurz und bündig und enttäuscht an die Adresse des Staates.
Chtěl bych vám říct něco o drogách.
Chtěla bych vám říct něco o drogách.
Chtěl bych vám říct něco o drogách.
Ale až tak za pár let.
Ale teď mám práci.
Ale už to nestihnu.
Se kterým jsem se nesetkal už dlouhá léta.
Bücher, Fotos, Originalbleistifte, mit denen die Autorin ihre Werke schrieb. Dies und vieles mehr kann man in einer ständigen Ausstellung über die Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach sehen, die am vergangenen Samstag im mährischen Schloss Lissitz feierlich eröffnet wurde. Das Schloss war in den Jahren 1812 bis 1945 im Besitz des alten mährischen Adelsgeschlechts Dubski, aus dem auch die Schriftstellerin stammte. Oft hielt sie sich hier auf. Zur Entstehung des kleinen Museums trug auch der Großneffe der Autorin Christian Kinski bei. Martina Schneibergova bat ihn während der Vernissage in Lissitze ans Mikrofon.
Die Marie, Tante Ebner-Eschenbach, Großtante Ebner-Eschenbach, hat ja sehr, sehr viel auch bei uns in Löschner, in Mähren gelebt. Ich habe sie natürlich leider Gottes nicht mehr erkannt. Ich bin 24er Jahrgang und sie ist ja schon viel, viel früher gestorben. Aber meine Großeltern, meine Eltern haben immer uns von der Tante Marie Ebner-Eschenbach erzählt. Und für mich hat sie einen ganz, ganz großen Eindruck hinterlassen. Und so bin ich natürlich immer wieder gerne ihren Spuren verfolgt. Und nachdem das Schloss Dislawitz auch einmal mir gehört hatte, habe ich natürlich eine ganz besonders große Beziehung zu ihr.
Einer der Redner brachte während der Eröffnung der Ausstellung die Meinung zum Ausdruck, Marie von Ebner-Eschenbach werde in Österreich keine große Aufmerksamkeit mehr entgegengebracht. Professor Jiří Munza, Leiter des Instituts für Germanistik an der Masaryk-Universität in Brno-Brünn, meint jedoch,
ich würde sagen, dass das bei uns so schlimm nicht ist. Vor ein paar Jahren wurde bei uns ein sehr schöner Videofilm gemacht hier in Brünn. So, das ist ein Dokumentarfilm, aber ein poetischer Dokumentarfilm. Der leider verstorbene Regisseur Hwischt hat den Film gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind zwei Auswahlbände erschienen. Der zweite, der ist in den 80er Jahren erschienen, in der Auflage über 10.000 Exemplare und wurde sehr schnell vergriffen, sodass das Interesse besteht. Man könnte mehr von Ebner-Eschenbach herausgeben. Das stimmt. Ich habe heute mit einem Verleger eben gesprochen, der eine neue Auswahl verlegen möchte.
Welches der Werke werden Sie am liebsten in tschechischer Sprache auch sehen?
Eindeutig meine Kinderjahre. Bisher waren die populärsten Werke der Roman Božena und das Gemeindekind. Aber ich würde sagen, für den heutigen Tag sind meine Kinderjahre das passendste Werk. Es ist nicht nur eine Autobiografie, sondern auch ein Kunstwerk und auch ein Dokument über das Leben in Mähren im 19. Jahrhundert.
Radio Prag hat für Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, wieder einmal einen Wettbewerb vorbereitet. Ihre Aufgabe ist es, die folgende Frage zu beantworten. Welche tschechische Persönlichkeit hat Sie beeindruckt und warum? Auf den Gewinner wartet ein einwöchiger Urlaub für zwei Personen in der Tschechischen Republik und auch weitere Gewinner können sich auf interessante Preise freuen. Die besten Antworten werden in unseren Sendungen veröffentlicht. Der einwöchige Aufenthalt wird dem Gewinner vom Hotel Bellevue Poděbrady gewidmet. In die Tschechische Republik wird der Gewinner von der tschechischen Fluggesellschaft JSA befördert, deren Motto lautet »In der Luft sind wir wie zu Hause«. Die Antworten können Sie uns bis zum 15. Juni an die folgende Adresse senden. Radio Prag, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2, Tschechische Republik. Sie können die Frage auch per E-Mail beantworten, und zwar an die Adresse cr@radio.cz.
Das war's im heutigen Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Bei uns geht es nun gleich weiter. Auf dem Programm steht die Sendereihe Eurodomino von und mit Dagmar Keberlova.
Eurodomino, Tschechien.
Das Eurodomino vor 14 Tagen haben wir der Regierungskampagne für den EU-Beitritt der Tschechischen Republik gewidmet. Kurz erwähnt haben wir auch die Tatsache, dass es wie in jedem Land auch Gegner des Beitritts Tschechiens zur EU gibt. Und diesem wollen wir heute in unserer Sendung Platz schenken. Wir wünschen Ihnen in den folgenden Minuten einen guten Empfang. Die Zahl der Befürworter des Beitritts überwiegt in Tschechien und das sowohl unter den Wählern als auch bei den Politikern und Organisationen, die sich für einen positiven Ausgang des Referendums einsetzen. Doch immerhin geben bei Umfragen an die 20% der Bürger an, beim Referendum mit Nein stimmen zu wollen, und es gibt auch Initiativen, die gegen den Beitritt Tschechiens aufrufen. Eine von ihnen ist die sogenannte euroskeptische Alternative, die für die Internetseiten euroskeptik.cz verantwortlich sind. Ihre Medienpräsenz ist geringer als die der Ja-Sager, sagte mir Jiří Zahrádka von dieser Initiative, weil ihre finanziellen Mittel sehr begrenzt sind. Geld vom Staat für die Kampagne hätten sie keines bekommen, im Unterschied zu den Befürwortern.
Es
gelingt uns nicht, unsere Ziele gut zu präsentieren, weil unsere finanziellen Mittel sehr begrenzt sind. Und Euroskeptiker gibt es nicht allzu viele, zumindest keine aktiven. Wir versuchen, unsere Meinungen vor allem über das Internet zu verbreiten, das nur eine beschränkte Reichweite hat. Wir versuchen des Weiteren, unsere Artikel in die Medien zu bekommen, wo wir allerdings nicht so viel Raum haben, wie wir uns wünschen würden. Und dann können wir nicht alles ausreichend erklären. Unser großes Problem ist, dass die Tschechen, wenn sie das Wort Euroskeptiker hören, dies mit Isolation assoziieren. Sie kennen keine Alternativen zur EU und halten uns oft für Kommunisten, Faschisten oder andere extremistische Organisationen. Wir wollen nichts dergleichen, aber leider sind diese Stereotypen-Denkweisen bei Tschechen fest verankert. Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Informationen über die Alternativen zur EU in den Medien oft nicht wahrheitsgetreu sind. Wir kämpfen hier an zwei Fronten. Zum einen gegen die natürlichen Gegner, das tschechische Außenministerium bzw. die ganze Regierung nämlich, und zum anderen auch gegen einige Journalisten, die, obwohl sie objektiv sein sollten, dies nicht immer sind.
Dies alles seien Gründe dafür, dass sie keine größere Medienpräsenz haben. Wird aber die Assoziation mit den Kommunisten nicht auch dadurch hervorgerufen, dass die Euroskeptiker sich das kommunistische Wahrzeichen Hammer und Sichel umrahmt von europäischen Sternen zum Symbol gemacht haben? Warum haben sie es gewählt?
Hammer und Sichel von Sternen umrahmt sollen das Risiko symbolisieren, das wir in der Europäischen Union sehen. Wir sehen eindeutige Parallelen zwischen der ehemaligen Sowjetunion, dem damaligen Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe und der aktuellen EU. Seien es Quoten, sei es die zentrale Beschlussfassung, sei es das demokratische Defizit und die Macht in den Händen von nicht gewählten Bürokraten sowie die Unterdrückung der Rückkopplung zwischen Politikern und Wählern. Von diesen Parallelen gibt es allzu viele und wir versuchen darauf aufgrund des Logos aufmerksam zu machen.
Welches Ziel hat die euroskeptische Initiative in Tschechien? Herr Zahrádka antwortet.
Die euroskeptische Alternative geht aus den liberal-konservativen Positionen hervor. Also unser Ziel ist die Beibehaltung der Souveränität der Tschechischen Republik. Wir wollen aber keine Isolierung. Wir vertreten die freie Marktwirtschaft, bei der die komparativen Vorteile unseres Landes erhalten bleiben würden. Wir unterstützen die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen. Und in Anbetracht der Zahlen, die der tschechische Handel aufweist, ist uns klar, dass wir eine offene Wirtschaft brauchen. An der Wirtschaft der EU stören uns die sozialistischen Merkmale. Ein großes Problem stellt für uns das demokratische Defizit auf verschiedenen Niveaus dar. Des Weiteren fürchten wir, dass Tschechen das Recht der demokratischen Mehrheit, für das sie im Jahre 1989 kämpften, verlieren würden. Tschechien wird nur etwa 3,5% der Stimmen in den EU-Institutionen haben und es kann passieren, dass auch wenn 100% der Tschechen gegen etwas sind, sie von den anderen Ländern überstimmt werden.
Weiter fragte ich Herrn Zahrádka, welche Alternativen die Euroskeptiker den Tschechen anbieten. Jiří Zahrádka entgegnete.
A jako alternativy nabízíme buď to
Als Alternative bieten wir den Beitritt zum Abkommen über den europäischen Wirtschaftsraum, der den Markt der europäischen Freihandelszone EFTA mit dem der Europäischen Union vereint. Und die zweite Alternative ist das Schweizer Modell, also bilaterale Abkommen mit der EU.
Bis zum Referendum bleiben nur noch 3 Wochen. Was werden die Euroskeptiker machen, wenn dieses Referendum positiv ausgeht?
Das ist für mich auch eine Frage. Wir haben uns bis jetzt noch nicht damit beschäftigt, wie unsere künftigen Aktivitäten aussehen werden, wenn das Referendum positiv ausgehen wird. Selbstverständlich gibt es die Möglichkeit, jede Aktivität danach zu beenden. Aber es gibt auch die Möglichkeit, die Arbeit fortzusetzen, wie zum Beispiel die britischen Euroskeptiker. Wir können versuchen, gegen weitere Veränderungen, die zu einer noch stärkeren Vereinigung, Zentralisierung der Beschlussfassung usw. führen, zu kämpfen. Wie ich schon gesagt habe, die Frage bleibt offen.
Damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Matková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30.